Ja, da sind wir wieder. Noch einmal eine kleine Fortsetzung vom letzten Mal, die ewige Heimat der Erlösten, aber jetzt der letzte Teil. Kapitel 22 der Offenbarung 1 bis 5. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bei der vorigen Betrachtung haben wir festgestellt, dass in der Offenbarung geschilderte Neue Jerusalem zwei unterschiedliche Bedeutungen hat. Es ist zum einen ein Bild für die Schar der Erlösten, so herrlich, wie uns das Neue Jerusalem geschildert wird, so herrlich werden einst die Erlösten, die Braut des Lammes, sein. Es wird ein Abglanz von der Herrlichkeit Gottes sein. Und all das wird uns geschenkt werden vom Herrn. Weiß nicht, steht das richtig hier? Bisschen schräg. Ja, das neue Jerusalem ist zweitens aber auch eine wirkliche Stadt. Von Gott erbaut als Heimstadt und Wohnstadt für die Erlösten. Gott hat vorgesagt, er hat vorgeplant, er weiß um uns. Und diese Stadt kommt ganz fertig vom Himmel hernieder, und ihrerseits wird von ihr gesprochen wie von einer geschmückten Braut. Das ist ja immer etwas sehr ansehnlich und Herrliches, schon hier im Irdischen. Aber es wird alles weit übertreffen, was wir uns vorstellen können. Dabei werden dann einige Aussagen über die Größe und Beschaffenheit der Stadt gemacht. Und ich habe, glaube ich, letztes Mal gesagt, wir können noch tüchtig einladen. Sie ist gewaltig, riesig groß. Sie ist würfelförmig angelegt, das heißt Höhe und Breite und Länge sind gleich. 2220 Kilometer. Eine Großstadt heute hat vielleicht 60 Kilometer Ausmaße, aber nicht in die Höhe. Auch die größten Wolkenkratzer kommen da nicht mit. Die Mauer der Stadt ist umgerechnet 75 Meter. Die Ausmaße sind also gewaltig, und sie werden die Erlösten aller Zeitalter ja genügend Lebensraum für jeden bieten. Die Grundsteine tragen dabei die Namen der 12 Apostel, und sie bestehen aus Edelstein. Auch wir, Menschen, die zu Jesus Ja gesagt haben, sind solche Edelsteine für Gott, in seinen Augen. Du bist ein Edelstein in Gottes Augen. Was hatte einer am Auto stehen? Königskutsche, haben wir heute gelesen. Wir sind Königskinder. Das ist schön. Ja, die Mauer hat nach jeder Seite hin 3 Tore. Und diese 12 Tore bestehen aus einer einzigen Perle. Jedes Tor natürlich. So eine große Perle habe ich noch nicht gesehen und die wird es wohl auch vorerst nicht geben. Aber bei Gott. Und sie werden alle Zeit offen stehen, diese Tore. Sie werden nicht geschlossen. Aber ein Engel wird da sein und er wird sie bewachen. Sie sind mit den Namen der Stämme Israels versehen. Und so zusammen mit den Grundsteinen, wo die Namen der 12 Apostel draufstanden, versinnbildlicht das die Einheit von alttestamentlicher und neutestamentlichem Gottesvolk. Die Straßen werden beschrieben als mit durchscheinendem Gold anzusehen. Und durchscheinend, das heißt, das wird leuchten, das wird strahlen. Und die heutigen Lichtquellen von Sonne und Mond werden überflüssig sein, denn das Licht kommt von Gott, dem Vater und dem Lamm, Jesus Christus. Johannes war überwältigt, als er den verherrlichten Jesus vor Augen hatte, und er fiel wie ein Toter zu seinen Füßen, lesen wir im ersten Kapitel der Offenbarung. Zugang zu dieser himmlischen Stadt wird aber nur haben, wessen Name im Lebensbuch des Lammes geschrieben steht. Die Jünger wurden einmal von Jesus ausgesandt, sicher mehrmals. Aber in einem der Berichte steht, dass er ihnen Vollmacht gab, Wunder zu tun, Befreiung von dämonischen Mächten. Und sie waren ganz, ja, noch hingenommen von dem, was sie alles erleben durften und erlebt hatten, wie diese Vollmacht wirklich wirksam war. Und sie kommen so ganz erfüllt zurück, überschwänglich. Und Jesus sagt ihnen, es gibt noch was, was wichtiger ist. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. In Lukas 10, 20 können wir das nachlesen. Wir wollen uns nun wieder der Schilderung hier im 22. Kapitel, dem letzten Buch der Bibel und dem letzten Kapitel zuwenden. Da ist noch von einem Baum des Lebens die Rede und von einem herrlichen Lebensstrom. Schon in Offenbarung 21,6 verheißt Gott, ich will dem Dürstenden geben aus der Quelle des Wassers, des Lebens umsonst. Dabei denken wir natürlich zunächst ans ewige Leben, das der Glaubende von Gott umsonst empfängt. Es wird uns geschenkt. Er hat es uns erworben. Und schon der Frau am Jakobsbrunnen in Kapitel 4 des Johannesevangeliums wird ihr dieses Lebenswasser angeboten. Das ist nicht nur Wasser, das unseren irdischen Durst stillt, sondern den Lebensdurst. Wie viele Menschen suchen nach dem Sinn des Lebens, nach einem erfüllten Leben, um zufrieden zu sein. Und sie stopfen hinein in ihr Leben das eine, das andere immer mehr und sind doch nie richtig zufrieden. Wir alle wissen, wie lebenserhaltend frisches Wasser ist. Und in manchen Gegenden wird das schon ein bisschen knapp. Hier aber geht es um mehr als um irdischen Durst, so wichtig das auch ist. Wer zu wenig trinkt, der hat körperliche Probleme dann bald. Aber hier geht es um den geistlichen Durst. Dieser Segensstrom Gottes ist immer wieder aufgehalten, verunreinigt worden durch Sünde. Denken wir nur an Philosophen, an Theologen, wie sie mit dem kostbaren Wort Gottes umgegangen sind, die dann manchmal von Bildern sprachen oder von Gleichnissen, aber es nicht so richtig gelten lassen wollten. Ich muss eben an einen Vers denken, der mir gerade in den Kopf kommt. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich sieh sie aller habe, selbst dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll mein Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Wie kostbar, dass wir es haben dürfen. Wie kostbar, dass Gott uns seinen Geist gibt und wir seine Nähe auch immer wieder mal spüren dürfen. Sicher gibt es Tage, die dunkel aussehen, wo wir vielleicht nicht so seine Nähe spüren. Aber eins dürfen wir wissen, er ist da. Und ich möchte uns Mut machen, sich daran wirklich zu klammern, festzuhalten. Er ist bei uns nach seiner Verheißung an Sonntagen. Nein, in der Bibel steht alle Tage. Wunderbar. Auch an Dienstagen und Montagen und Tagen, wo wir nicht so gut geschlafen haben und vielleicht noch ein bisschen müde sind, immer ist er da. Unsere menschliche Weisheit aber kann Gottes Weisheit oft nicht ergründen oder begreifen. Es sei denn, der Geist Gottes schließt uns sein Wort auf. Ich glaube, es ist schon jedem so gegangen, dass er ein Wort schon lange und oft gelesen hat und auf einmal etwas Neues entdeckt. Weil der Geist Gottes uns in irgendeiner Weise darauf aufmerksam macht. Möglicherweise hat also dieser Lebensstrom, von dem wir hier gehört haben, im neuen Jerusalem noch eine zweite Bedeutung. Dann wäre ein Hinweis auf den Heiligen Geist, auf Gottes Geist in Gottes neuer Welt. Wie er vom Vater und Sohn ausgeht und Leben spendet. Übrigens, er soll auch von uns ausgehen. In Johannes 7, 37, 38 spricht Jesus davon, von des Leibe, wer glaubt an mich, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Herrlich. Es ist der Herr, der dieses Wasser spendet, das Menschen aufmerksam macht. Wir haben von Veränderung auch in den Gebeten gesprochen. Er verändert uns. Im tausendjährigen Reich wird von einer Tempelquelle gesprochen. Das ist ja vorgeschaltet. In Hesekiel 47, 1 bis 9 darf der Hesekiel darin warten. Und das Wasser wird immer tiefer. Erst ist es nur ein kleines Quellchen, was unter der Tempelschwelle hervorquillt. Und dann wird es immer tiefer. Und er beschreibt das dann auch. Am Schluss muss er schwimmen. Er kann nicht mehr einfach durchwarten. Das war die Tempelquelle. Sicher auch schon so ein vorschattendes Bild auf jenen Lebensstrom, von dem hier im neuen Jerusalem die Rede ist. Ganz sicher wird es also um einen tatsächlichen Lebensstrom gehen, der im neuen Jerusalem fließen wird. Herrlich und kristallklar vom Thron Gottes und vom Thron Jesu Christi, des Lammes ausgehend, so wird es hier beschrieben. Da wird deutlich, die Quelle aller paradiesischen Lebensfülle im neuen Jerusalem kommt von Gott selbst und von Christus. Das ist aber auch heute schon so geistlich gesehen. Und es ist wichtig, dass wir immer wieder diese Impulse empfangen, dass wir seine Nähe suchen, sein Wort lesen und auch betend bewegen. Lesen ist eine Sache, beten ist auch eine Sache. Aber das ist nicht nur eine Aufzählung von Wünschen, die ich habe, oder Bitten oder Bedürfnissen, sondern es ist immer wieder, dass ich meine Ohren auch spitze, mein Innerstes. Herr, was sagst du dazu? Was gibst du in meine Gedanken für Impulse? Erwähnt zusammen mit diesem Strom des Lebens wird auch ein Baum des Lebens. Der Baum des Lebens begegnet uns schon auf den ersten Seiten der Bibel. Im Garten Eden, 1. Mose 2, Vers 9, ist davon die Rede. Aber nach dem Sündenfall wurde dem Menschen der Zugang dazu verwehrt. Im ersten Moment mögen wir denken, Gott, was machst du da? Aber er hat sich dabei was gedacht. Gott wollte verhindern, dass alle Menschen ewig in ihrem sündigen Zustand bleiben müssten. Im neuen Jerusalem wird dieser Baum des Lebens am Lebensstrom wachsen und allen zugänglich, frei zugänglich sein. Da steht kein Engel mehr mit einem Schwert und versperrt uns den Zugang. Das zeigte nämlich die zerbrochene Gemeinschaft mit Gott. Dort wird sie wieder völlig hergestellt sein. In unserem Text hieß es in Vers 2, in der Mitte der Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens. Diesseits und jenseits heißt eigentlich, dass es eine Gruppe von Bäumen wohl war. Vermutlich müssen wir uns Straße und Fluss parallel vorstellen. Und zwischen Straße und Fluss befinden sich diese Bäume des Lebens. Und von ihm wird gesagt, vom Baum des Lebens, er wird 12-mal monatlich Früchte tragen. Diese Ernte des Segens in Gottes neuer Welt können wir uns wohl kaum heute vorstellen. Auffällig auch, eigentlich haben wir Ewigkeit dann, es ist von Monaten die Rede. Wie sollen wir das verstehen? Anscheinend gibt es auch in Gottes neuer Welt trotz Ewigkeit ein Zeitmaß. Das mag uns erstaunen, weil Sonne und Mond und auch Nacht überhaupt nicht mehr vorhanden sind. Deswegen ist es sicher eine andere Zeiteinteilung, als wir sie heute kennen. Vielleicht müssen wir total umdenken. Aber auch am ersten Schöpfungstag schied Gott das Licht von der Finsternis. Und dieses Licht, Sonne und Mond waren noch gar nicht da, kam von Gott selbst. So wie es in der Ewigkeit wieder sein wird. Denn erst am vierten Schöpfungstag wurden Sonne und Mond geschaffen. Dennoch gab es ein Zeitmaß. 1. Mose 1, 5 lesen wir, und Gott nannte das Licht Tag, und der Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein Tag. Die Blätter vom Baum des Lebens dienen zur Heilung der Nationen, lesen wir weiter. Wieder so etwas, wo wir im ersten Moment vielleicht stutzig werden. Gibt doch keine Krankheiten mehr, oder? Ich glaube, sie sind ein Allheilmittel Gottes, diese Blätter, wenn er alles wieder in wunderbarer Weise zurechtbringen wird. Da es in der neuen Welt keine Krankheit mehr geben wird, ist hier wohl an Wiederherstellung zu denken. Das Heilwerden und die Wiederherstellung der Menschen aus den Nationen des tausendjährigen Reiches. Wir wissen, dass da nochmal der große Aufstand Satans stattfindet und er viele verführt. Und so könnte ein Heilungsprozess gemeint sein. Gottes Segnungen wirken wohl in der Weise, dass er alles wiederherstellt und erneuert, was die Sünde verdorben hat. Offenbarung 21,5 verheißt er, siehe, ich mache alles neu. Alles. Auch unsere Körper. Übrigens, wenn wir so unsere Wehwehchen haben, vielleicht ist das sogar untertrieben, vielleicht hat einer sogar richtig Schmerzen, aber freu dich drauf. Es kommt die Zeit, da wird's keinen Schmerz mehr geben. Ich freue mich schon drauf. Es geschieht offenbar, indem Gott alle Folgen der Sünde als Verletzungen und Wunden, ja, in der Seele entstanden sind, heilen wird. Ich kann mir vorstellen, dass unser himmlischer Vater unseren Lebensweg in der Ewigkeit mit uns verarbeiten wird. Da gibt es all diese rätselvollen Wegbiegungen, die wir vielleicht auch nicht immer verstanden haben. Und er wird uns in großer Liebe zeigen und erklären, was da eigentlich vor sich ging, was wir hier vielleicht nie ganz richtig verstanden haben. Dann wird jede Unklarheit beseitigt, jeder Schmerz wird beseitigt und wir werden erkennen, wie gut unser Gott ist. Er ist ein liebender Vater, sagt Jesus. Er wird alle Tränen abwischen von unseren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz, noch all das, was uns hier manchmal so zusetzt, wird dann Vergangenheit sein. Im neuen Jerusalem, so sagt es hier der Text, wird es auch keinen Fluch mehr geben. Welch ein Segen! Welche Rolle spielt denn der Fluch in dieser Welt? Tod und Krankheit sind zum Beispiel Folgen des Fluches. Die Sünde hat uns diesen Fluch gebracht. Schmerzen bei der Geburt eines Menschen gehören dazu. Unkraut im Garten. Wer einen großen Garten hat, der weiß, wovon ich rede. Wir selber haben auch fast 1000 Quadratmeter. Nicht alles Garten, ganze Menge Rasen, aber sind doch ein paar Beete, die man in Ordnung halten muss und Sträucher, die man schneiden muss. Ich habe gerade heute durchs Fenster gesehen und gesehen, dass über unserer Kellertreppe ein Busch sich so breit gemacht hat, dass er fast wie ein Dach wirkt. Da muss ich ran. Ist gar nicht so einfach auf der Treppe, aber irgendwie wird's gehen. Ja, die vergebliche Mühe und Arbeit, die wir uns manchmal machen, nicht immer kommt dabei was raus. Auch das. Steine, Distel, Dorn, was alles so wächst. Unsere Spatzen finden allerdings unsere Dornhecke sehr gut. Da leben so um die 40. Ich habe sie nicht alle gezählt, aber es ist wirklich eine Menge. Die verstecken sich da ganz gut. Und da kommt auch die Katze nicht rein. Das ist zu pieksig. Oder der Fluch, der durch Gräuelsünden entsteht, besonders auf sexuellem Gebiet, im okkulten Bereich. Der Fluch kann sich sogar auf Generationen auswirken. Das gilt allerdings nur, wenn diese Fluchlinie nicht unterbrochen wird durch Vergebung. Wenn einer diesen Schneeball aufhält, dann ist er gestoppt, zu Jesus geht und sagt, Herr, reinige uns, mich und meine Kinder und meine Familie oder wer immer, stoppt diese Linie. Auch negative Aussagen von Menschen, die mir etwas bedeuten und denen ich Glauben schenke. Eltern, Lehrer, Vorgesetzte. Vielleicht setzt sich das fest und wir glauben dieses Urteil der Menschen. Oft sind es einfach so dahingesagte Worte. Sogar Lügen. Und wenn wir ihnen Glauben schenken, können sie wie ein Fluch wirken. Solche Aussagen, besonders in der Kindheit, ausgesprochen, können einen Menschen stark behindern, können sich auswirken und seine Entfaltung beeinträchtigen. Es sind Lügen, die wir glauben. Auch im Denken über uns selbst können wir uns negativ beeinflussen. Manchmal gibt es so Festlegungen, ach, das kann ich nicht. Ich habe zwei linke Hände oder was immer. Gott hat dich als Original geschaffen. Sicher kannst du nicht alles. Sicher hast du Grenzen, die Gott dir gesetzt hat. Aber werte dich nicht selber ab. Du bist ein Königskind. Du bist ein Original Gottes. Nimm dich dankbar an. Und wenn du Grenzen hast, dann schau dich um, ob dir nicht einer helfen kann, der es auf diesem Gebiet besser kann. Wir hatten uns eine Duschkabine bestellt. Glas haben wir genommen. Ich wusste nicht, dass die 2 Meter hoch und mindestens so breit ist. Naja, nicht ganz, 90. Und was die wiegt, wenn man die Treppe hochträgt. Ich hatte Gott sei Dank jemand, der geholfen hat. Aber schon zu zweit war das eine Wendeltreppe ganz schön schwierig. Und als wir sie oben hatten und alles auspackten, war noch nicht alles dabei. Und falsche Sachen und wir mussten das ganze Gesims wieder runter und zurückschicken. Glücklicherweise ist inzwischen die richtige angekommen und auch eingebaut. Aber es hat gedauert. Ich will damit sagen, es gibt immer wieder auch Schwierigkeiten im Leben. Aber das Schöne ist, du kannst daraus ein Gebet machen. Und kannst sagen, Herr, ich gebe dir das jetzt ab. Als das nämlich gar nicht mehr funktionieren wollte, ich hatte es dann nämlich mit dem Lieferanten zu tun und nicht mehr mit der Firma, wo ich bestellt hatte. Der wollte Bilder haben und dieses und jenes. Naja, man kann im Handy heute Bilder machen und die auch verschicken. Aber so oft mache ich das nicht. Und das ist gar nicht dann so einfach, sich da erstmal reinzufummeln. Aber schließlich, Ende gut, alles gut, ich habe das an Gott abgegeben. Es hat mich ein bisschen geärgert, bewegt und umgetrieben. Und dann habe ich schließlich gesagt, Herr, mir wird das zu viel, ich gebe das jetzt an dich ab. Mach du was Gutes draus. Und dann hat's geklappt. Ihr werdet es nicht glauben. Es hat geklappt. Der schrieb mir dann auf einmal, ja, ich werde das Ding umtauschen. Ich liefere neu. Und jetzt ist sie eingebaut. Wir haben sogar schon geduscht. Ja, Gott ist gnädig, Gottes Gnade ist groß. Manchmal muss man einfach loslassen und sagen, Gott, jetzt überlasse ich dir das. Und mach du. Wer mal ein Auto anguckt, sieht, dass da auch noch eine Beule ist und beim rückwärts reinparken. Ja, bin ich gegen unseren Pfeiler ein bisschen gekommen. Da steht nämlich was über und diese Spitze ist genau ins Rücklicht. Die Birnen sind noch heil geblieben. Also habe ich, es gibt ja heute so schönes Klebeband, durchsichtig, drüber geklebt und ja, es brennt noch. Die Polizei hat mich noch nicht angehalten. Wird auch repariert demnächst. Muss Montag einen Termin machen. Ja, so ist unser Gott. Auch im Unglück hat er noch bewahrt, dass alle Lampen heil geblieben sind. Kannst selber nicht glauben, aber Gott ist treu. Ja, negative Festlegung, da war ich eigentlich. Die müssen widerrufen und gebrochen werden und ich muss die Wahrheit aus Gottes Wort an ihre Stelle setzen. Also, was bist du? Eine Perle, ein Diamant Gottes. Freu dich, ein Königskind. Werte dich nicht selber ab. Und wenn du Grenzen hast, dann lass dir einfach helfen. Such dir jemand. Bete drum. Es gibt immer wieder Menschen, die Dinge können, die du nicht so kannst. Wir sind alle geliebte Originale Gottes. Und wir können das tun und so annehmen, weil jeden Fluch und jede Sünde für uns, wer ans Kreuz gebracht hat? Jesus Christus. Wer das nicht glauben will, der kann Jesaja 53, 4 und 5 nachlesen. Da steht's geschrieben, dass er den Fluch für uns getragen hat. Und wenn wir diese Erlösung im Glauben in Anspruch nehmen, dann wird schon heute unser Leben von diesen negativen Aussagen oder auch Selbstaussagen freigesetzt. Sie verlieren ihre Kraft, ihre Wirkung. Und in Gottes neuer Welt, noch eine gute Nachricht, wird es überhaupt keinen Fluch mehr geben. Ich frage mich immer, warum in der Zeitung immer die negativen Nachrichten stehen. Die verkaufen sich irgendwie besser. Darum heißt eine Bibelübersetzung auch gute Nachricht. Also lieber darin lesen. Das andere kriegt man sowieso schon im Fernsehen mit oder im Radio oder irgendwie. Also wir verpassen nichts. Ich muss nicht dreimal, viermal Nachrichten hören pro Tag. So viel ändert sich nicht. Jedenfalls nichts Gutes. Meistens. Ja, der Fluch der Sünde, der uns einst das Paradies und die Gemeinschaft mit Gott gekostet hat, der wird dann nicht mehr sein. Also ich traue ihm dann auch nicht nach. Dann wird uns Gottes Segen und noch weit mehr wieder geschenkt. Heute haben wir die Gemeinschaft mit Gott noch im Glauben. Dann wird sie im Schauen sichtbar sein. Voller Freude werden wir ihn anbeten und ihm dienen. Schön, dass wir jetzt schon ein bisschen Lobpreis machen, aber dann wird's ein bisschen länger dauern. Das wird allein Herrlichkeit sein. Bin frei von weh ich sein, Angesicht sehe. Ich weiß nicht, ob ihr diesen alten Chorus kennt, aber den haben wir mal früher gesungen. Er wird jeden Mangel ausfüllen und wir werden in ihm und durch ihn total glücklich sein. Und auch der größte Wunsch Gottes, sein größtes Gebot, wird Wirklichkeit werden. Jesus sagt davon in Markus 12, 30, 31, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, meint Inneres, und deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. also wirklich dahinter stehen. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot, sagt Jesus. Wir werden überwältigt sein von Gottes Herrlichkeit und Liebe und werden von ganzem Herzen ihn wieder lieben, ohne uns anzustrengen. Wir werden einfach so viel Dankbarkeit haben und Freude, dass wir bei ihm sein dürfen. Liebe und Dienst kommen nämlich nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Gnade. Er macht uns froh dazu. Er schenkt uns die Kraft. Ja, wir werden den Herrn mit großer Freude in einer Weise dienen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Der Geist Gottes wird uns befähigen. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich mich frage, wie mache ich das jetzt, kommen manchmal Lösungen in meine Gedanken, so ganz plötzlich. Wer ist das? Gottes Gnade. Und ich sage, danke, Herr, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ja, dazu gehört dann auch, dass die Gemeinschaft mit den Erlösten in einer ganz anderen und neuen Weise, ohne Verstellung, ohne dass wir, ja, schauen, dass der Nächste auch ein guten Eindruck von uns hat, ohne Maske, ohne Verstellung, miteinander umgehen dürfen, als Erlöste des Herrn. So möchte ich diese Betrachtung schließen mit der Zusicherung in Vers 6. Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Eine wunderbare Zusage Gottes. Und ich werde an ein altes Lied erinnert, worin die Freude über die Erlösung und die neue Welt Gottes zum Ausdruck gebracht wird. Da heißt es, es gibt eine Heimat im himmlischen Licht, bereitet vom Heilande mein. Und wenn er mich rufet, so weiß ich gewiss, ich werde kein Fremdling dort sein. Oh nein, denn ich kenne den Heiland so gut, er ist ja auf Erden schon mein. Und gehe in den Himmel ich ein durch sein Blut, so werde ich kein Fremdling dort sein. Man kann das auch singen, aber ich lasse das mal. Diese Heimat der Erlösten wird unsere Vorstellungen alle weit übertreffen. Und dann wird sich die Verheißung erfüllen, von der Paulus in 1. Korinther 2,9 schreibt. Das ist wirklich das Letzte jetzt. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Liebst du ihn? Die Liebe ist ausgegossen durch seinen Geist in unsere Herzen. Lass dich immer wieder neu füllen und du wirst genug Liebe haben, wie du brauchst. Amen.